Jahrzehnte später melden sich jetzt viele Opfer, die in Schulen oder Heimen sexuell missbraucht worden sind. Auch das Raffaelshaus in Dormagen ist inzwischen mit diesem Vorwurf des Missbrauchs durch einen Mitarbeiter in den 60er Jahren konfrontiert. Über 250 Kinder leben heute in dem ehemaligen Erziehungsheim, das sich zu einem modernen Jugendhilfezentrum entwickelt hat. Die Jugendhilfe heute will Familie nicht mehr ersetzen, sondern sie ergänzen. Etwa dann, wenn die Eltern aufgrund der wirtschaftlich schlimmen Zeit zahlungsunfähig sind und Kinder deshalb enorm schwere Startbedingungen haben. Hans Scholten ist der Leiter des Raffaelshauses und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Scholten.
Guten Tag, Frau Plischke. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wie viele Opfer es sind, können Sie derzeit noch nicht sagen. Aber warum, denken Sie, haben sich auch bei Ihnen die Opfer so lange nicht gemeldet und warum tun Sie das gerade jetzt?
Also im Einzelfall geht es ja um Opfer bezüglich sexuellem Missbrauch und in der Mehrzahl sind es Menschen, die Opfer geworden sind durch Misshandlungen. Die haben jahrzehntelang geschwiegen, weil ich glaube, dass sie es a. sehr verdrängt haben, b. weil man ihnen nicht zugehört hat und c. weil man ihnen das erste Mal zuhört und auch glaubt. Und ich glaube, da kommen also auch sehr hässliche Facetten, leider Gottes meiner Einrichtung, aus der Vorzeit zu Gesicht. Und das bedrückt mich in diesen Gesprächen auch immer sehr.
Sie haben es schon angedeutet, Sie leiten das Raffaelshaus in Dormagen. Und wie geht es Ihnen damit, seit Sie erfahren haben, dass einer Ihrer Mitarbeiter Kinder und Jugendliche missbraucht hat?
Also im Moment steht fest, dass es ein Mitarbeiter, ein qualifizierter Mitarbeiter war. Es gibt Hinweise darauf, dass es ein Praktikant war, aber da sind nach dieser langen Zeit die Recherchen sehr schwierig. Wie es mir persönlich geht, kann ich zusammenfassen, in meinem Büro ist die letzten 4 Wochen mehr geweint worden als in 25 Jahren vorher. Und das ist immer die Situation, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die sich melden und die mir ihre oftmals wirklich sehr herzzerreißende Biografie dann erzählen. Es ist sehr berührend, mit diesen Menschen dann im Gespräch zu sein. Es tangiert natürlich auch meine berufliche Identität, weil ich mich mit dieser Einrichtung verwurzelt fühle, seit vielen Jahren, weil sie meine Berufung ist, meine Lebensaufgabe. Und das heißt, ihre Geschichte ist auch untrennbar mit meiner Biografie verbunden, auch wenn ich selbst zu diesen Zeiten nicht verantwortlich war. Geht ungefähr, wenn ich das noch hinzufügen darf, obwohl der Vergleich möglicherweise unangemessen ist, aber wenn ein Deutscher vor einem Denkmal steht, zum Beispiel die Shoah als Inhalt hat, dann schämt man sich als Deutscher, auch wenn man nicht in dieser Zeit gelebt hat. Und so ein klein bisschen ist das eine Ahnung davon, von dem, wie es mir im Moment geht.
Warum glauben Sie, waren Heime gerade früher Orte, an denen die Täter agieren konnten, so wie es jetzt herauskommt?
Also es gibt ja im Moment Hinweise darauf, auch in der Medienberichterstattung und auch bei den Fachleuten, dass man sagt, es gibt zwei Formen von Organisationen, die geradezu prädestiniert sind, ein Mistbeet zu sein für solche Nischen, in denen sich deviantes Verhalten von Erwachsenen ausbreiten kann. Das eine sind sehr autoritär geführte, sehr starr strukturierte, sehr verkrustete Organisationen und das andere sind genau das Gegenteil. Das ist, wo eher laissez-faire ist, wo keine Leitung da ist und wo diffuse Beziehungen da sind in der Erwachsenenebene, insbesondere auch in der Grenze zu den Kindern und Jugendlichen. Beide Beispiele haben wir sehr prägnant im Moment auch in der Medienberichterstattung. Das heißt also, sehr konservativ geführte, auch nach hinten gewandte Einrichtungen im kirchlichen oder im staatlichen Raum, aber auf der anderen Seite auch reformpädagogische Einrichtungen, die genau das Gegenteil verkörpern.
Wie sieht die Jugendhilfe denn heute aus? Was hat sich geändert?
Geändert hat sich zunächst mal die Professionalisierung der Mitarbeiter. Sie haben heute alle eine Ausbildung. Das war damals in den 60er Jahren nicht gang und gäbe, dass jemand eine pädagogische Ausbildung hatte. Zunächst mal sind diese Mitarbeiter besser vorbereitet auf verschiedene Themen. Zum anderen ist, glaube ich, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht in einer Kultur der Kommunikation und der Transparenz, ist es schwer möglich, dass Einzelpersonen die Nähe und Distanz zwischen Kindern und Jugendlichen nicht in einer beruflich angemessenen Art und Weise aufrechterhalten. Das heißt also, die Dialogbereitschaft in der Profession ist sehr viel größer geworden. Und die gemischten Teams, Frauen und Männer, tun dann übrigens dazu, dass also Verantwortung und auch Aufmerksamkeit auch aus geschlechtsspezifischen Perspektiven sehr viel mehr geübt wird und auch miteinander diskutiert wird in den Teambesprechungen.
In einem Heim leben die Erzieher mit den Kindern und Jugendlichen sehr nahe zusammen. Wo fängt denn die Grenzverletzung von Kindern überhaupt an?
Immer dann, wenn der Erwachsene aus der Berührung, aus der Nähe, aus der Situation mit dem Kind einen eigenen persönlichen Profit hat, dann fängt schon die Grenzverletzung an. Es geht nicht darum, ein Kind nicht mehr in den Arm zu nehmen, wenn es weint, wenn es getröstet werden muss oder wenn es Angst hat. Aber wenn der Drang der körperlichen Nähe von dem Erwachsenen so ist, dass er in erster Linie seine eigenen Interessen, sein Helfersyndrom, auch seine unlauteren Absichten damit vermengt, dann ist die Grenze überschritten. Alles andere, der ganze Bereich von mütterlich-väterlichem Trost, von Heimat bieten und auch Bezugsperson bieten, ist integer, solange klar ist, dass es von dem Kind gewollt ist, dass das Kind Ja dazu sagt und dass das Kind durch nonverbales und verbales Äußern sagt, okay, ich bin mit dir als meiner Beziehungsperson und mit dieser Form von Nähe einverstanden.
Hans Scholten war das, der Leiter des Jugendhilfezentrums Raffaelshausen in Dormagen. Herr Scholten, vielen Dank für das Gespräch.